Hallo und herzlich willkommen zu Folge Nummer 63 und heute geht es um eine Pause, aber nicht die neue immer Sommerpause, sondern eine Pause im Glauben mit Kolben. Let's go! Und live zugeschaltet aus Hamburg. Kolben, hallo.
Hallo, hallo Dennis, was geht?
Hey, Kolben, ich freue mich voll, dass wir eine Folge aufnehmen zusammen. Das hat mehrere Gründe. Einmal weiß ich, du hast ein spannendes Thema in deinem Leben, was du mit uns teilen kannst. Und gleichzeitig haben wir eine echt interessante Kennenlerngeschichte irgendwie gehabt und können heute mal öffnen, dass wir tatsächlich immer wieder gesprochen haben und immer wieder im wir haben eigentlich so einen kleinen Podcast, so einen privaten Podcast immer wieder gemacht, so, ne?
Ja, wirklich.
Es war lustig. Bevor wir starten, Kolben, was wäre dein Lieblingsgetränk im Sommer, wenn das Wetter so schön wäre, wie wir es uns alle wünschen würden?
Oh, ich bin ein großer Aperol-Spritz-Fan tatsächlich. Das habe ich noch nicht lange entdeckt. Das ist Schande über mich. Ich habe das erst so mit 21 habe ich das erste Mal einen Aperol-Spritz getrunken. Ne? Das musst du dir mal vorstellen. Diese ganzen Jahre vorher ohne Aperol-Spritz.
Was hättest du zwischen 11 und 21? Nein. Man trinkt Aperol erst, darf man erst ab 16, glaube ich, oder? 16, ja.
Ja, ist ja so. Kein Bier.
Richtig. Ja, sind wir kurz beim Jugendschutz gelandet. Ich glaube, man darf das ab 16 trinken. Aber das heißt, das wäre dein Lieblingsgetränk im Sommer. Und offensichtlich, also die Leute, die das vielleicht mitbekommen, das ist ja auch echt mein Favorite. Ich merke, ich frage mich manchmal, ob das schon alt wird irgendwann bei mir. Aber ich feiere das immer noch, liebe das auch immer noch, diesen bitteren Geschmack mit allem, was dazugehört. Ja, also Kolben, wir wollen dich kennenlernen, die ZuhörerInnen und ich. Ich kann ja einiges über dich sagen, aber ich habe ja schon verraten, du bist zugeschaltet in Hamburg. Yes. Ich kann deine Hamburger Wohnung im Ausschnitt sehen, denn du bist da, ich bin im Ruhrgebiet und ich sehe auf jeden Fall deinen Feuermelder und eine Lampe, glaube ich, und so und irgendwas wie so ein Bild oder so. Und du hast auch Gardinen in der Wohnung, das ist auch schon mal gut. Du hast ein professionelleres Mikrofon als ich, das auch schon mal ganz gut gemacht hast. Warum ich überhaupt auf dich gekommen bin, beim Thema klären wir gleich. Aber erzähl doch mal, wer bist du, was machst du, was sollten wir über dich wissen?
Ja, ich bin Kolbin. Das ist ganz witzig übrigens, die meisten Leute sprechen meinen Namen falsch aus, aber ich habe mich dann mit der Zeit so dran gewöhnt, Kolbin genannt zu werden, dass ich gar nicht mehr dagegen sage, dass ich eigentlich Kolbin heiße, so wie meine Eltern das intended haben.
Kolbin?
Kolbin, ja. Also,
ich sage ja auch immer Kolbin.
Ich weiß, deswegen dachte ich mir, ich sage das mal direkt am Anfang. Ich hätte es auch vorher machen können.
Geil, ja.
Okay. Ich wollte schön auflaufen lassen in deinem eigenen Podcast. Kolbin. Nee, eben nicht Kolbin, sondern Kolbin. Betonung auf dem O und wie die Biene, aber halt Kolbin.
Kolbin, genau. Okay, ja. Warum wollen sie denn, dass das so ausgesprochen wird oder willst du das so?
Warum wirst du nicht Denise genannt oder so? Also das ist, also keine Ahnung, das ist einfach so eine Sache.
Gibt keinen Grund.
Ja, okay. Nee, mein Name ist so ein bisschen... fangen wir direkt beim Namen direkt am Anfang an, I don't know.
Ungewöhnlicher Name auf jeden Fall.
Ja, absolut. Ja. Meine Eltern erzählen es immer so, dass das eine Geschichte aus der Sesamstraße ist tatsächlich. Die haben, während ich noch im Bauch meiner Mama war, haben die Sesamstraße geguckt und da gab es einen kleinen Kolbin aus Island, der, hallo, ich heiße Kolbin und ich zeige euch meine Farm heute. Und da haben sie es angeguckt, haben gesagt, ja, so soll unser Sohn heißen, unser zweiter. Und die sind dann zum hier Namensamt, sind die dann gegangen und haben das so begründet und das hat wohl gereicht. Und auch, meine Schreibweise, ich werde mit C geschrieben und nicht mit K. Und auch, die haben das geschrieben, wie sie dachten, es wird geschrieben. Mhm. Das ist ein isländischer Name, meinen Namen gibt es so dann eigentlich nicht wirklich, weil die haben das, was sie gehört haben, haben sie aufgeschrieben und das damit begründet. Deswegen ist das schon ein sehr, sehr besonderer Name, der verständlicherweise auch für ein bisschen Verwirrung sorgt hier und da.
Weißt du, was der bedeutet, der Name?
Gut, das ist auch, ey, Dennis, wir kommen jetzt schon zu den spannenden Fragen hier alle.
noch bevor wir dich kennengelernt haben, aber interessiert mich immer beim Namen, also tatsächlich.
Ja, der hat, ich war auch, wie viele Leute aus unserer Bubble war, hatten wir auch diesen hier Bibelunterricht dann immer dann mit dem Pastor zusammen. Und da gab es dann auch mal so eine Stunde, wo wir unsere Namen gegoogelt haben. Bei mir kam da nichts raus. Das heißt, ich dachte mir, okay, ist ja auch ein Fantasiename erstmal. Aber Jahre später auf einer Webseite, die baby-vornamen.de, Quellen, ach, wunderbar, es ist seriöse ja, Quelle.
Die alle googeln, genau.
Da stand Colbin, das kommt von der heiligen Columba und das bedeutet Täubchen. Aber vom Heiligen Geist, Täubchen, Liebling des Heiligen Geistes und deswegen Täubchen. Und das fand ich wirklich spannend, weil so der Holy Spirit und alles, was drum und dran geht, mich immer schon richtig interessiert hat, wo ich mir dachte, ja klar, ich bin der Liebling vom Heiligen Geist, warum denn nicht?
Klar. Also, ja, dass das überhaupt geht, dass der einen Liebling hat, aber klar, ja, klar.
Ja,
klar. Also das ist Colbin. Colbin, das setzt mich jetzt so unter Druck für den Rest der Folge, dass ich wahrscheinlich keine Frage stellen kann. Okay, Colbin, ich gebe mir Mühe. Vielleicht müssen wir auch mal einen Spitznamen erfinden, damit ich das hinkriege. Mal schauen. Aber das ist noch nicht alles, was man über dich wissen könnte. Du bist Student.
Richtig, ich bin mittlerweile Masterstudent. Ich habe vorher in einer süßen kleinen bayerischen Kleinstadt, die nachher auch noch, glaube ich, wichtig sein wird, weil die sehr prägend war für mein Leben und da viele wilde Sachen passiert sind, habe ich einen Bachelor. Cliffhanger, oh ja. Leute, bleibt dran. Ich habe Journalistik studiert im Bachelor und deswegen habe ich auch so ein tolles Mikrofon, weil wir das damals gebraucht haben für die verschiedenen Radiokurse oder auch mal einen Podcast-Kurs, den wir da hatten. Und ich fand es immer blöd, wenn das dann daran scheitert, dass das Mikro blöd klingt. Da dachte ich mir, dann investiere ich ein bisschen rein und gönne mir so ein richtig nices Mic. Und jetzt studiere ich in Hamburg einen Master, der heißt Religionen, Dialog und Bildung. Ist ein bisschen sehr langer, komischer Titel, aber der ist genau das, was der Name eigentlich verrät. Also, okay. Das passt ganz gut.
Ja. Das ist wirklich sehr spannend und du hast ja auf jeden Fall auch, so wie ich das wahrgenommen habe, eine große Leidenschaft auch für alles, was Medien angeht und wenn wir uns unterhalten, dann lasst du dich oft über dich selber kaputt, weil du jemand bist, der viel mit Sprache zu tun hat, aber dann, wenn du dich versprichst, dann immer sagst, oh Mann, ey, ich werde dem Anspruch nicht gerecht und so, ne? Den Anspruch gibt's hier übrigens nicht. Ich sage in Folgen ja ständig und es gibt Leute, die stört das total. Liebe Grüße an euch, aber ich werde das trotzdem nicht aufhören. Du bist jemand, der von sich sagt, dass er, du hast ja gerade eben schon genannt, in der Bubble groß geworden bist, die wäre deiner Meinung nach welche?
Ganz klar, die in den Baptismus, die evangelisch-freikirchliche Gemeinden, GJW, alles das war so mein, ist immer noch mein Jam.
Okay, haben wir ja schon geklärt, wie alt du bist?
Nee, ne? Nee, ich bin 23.
23 und wir haben uns nämlich vor 2 Jahren, ja, ne?
Ja.
Vor 2 Jahren kennengelernt auf einem Festival von unserer Kirche und mein Job war da mit Menschen zu sprechen und Leuten anzubieten, ey, wenn ihr nochmal irgendwas besprechen wollt über euer Leben, das, was euch beschäftigt, vielleicht hier sozusagen, dann nehme ich mir Zeit dafür. Und da sind wir tatsächlich miteinander ins Gespräch gekommen über ganz viel und dann haben wir irgendwann immer noch hinterher gesprochen und du hast immer erzählt, was da gerade so bei dir geht. Irgendwann habe ich gemerkt, krass, ja, ich erzähle auch gerade, was bei mir oft passiert und so. Und das war irgendwie ganz schön. Deswegen Podcast für alle, die zuhören, ist tatsächlich daraus entstanden, dass wir so alle paar Wochen eine sehr, sehr lange Sprachnachricht bekommen haben und das dann abgehört haben und uns einfach so ein bisschen geupdatet haben. Das fand ich schon mal sehr cool, wirklich mit jemandem, ja, irgendwie so, obwohl man sich da auf dem Festival gesehen hat, irgendwie immer so ein bisschen noch im Leben Anteil hat.
Ja.
Und gleichzeitig ist aber auch ein Thema von dir, neben all dem, was dich interessiert, auch, dass du heute sagen würdest, du hast irgendwann bei dem Thema Glaube auf einen Pause-Button gedrückt und hast gesagt, so, Break, Und darüber will ich heute mit dir ein bisschen sprechen. Aber bevor wir zu der kleinen Stadt kommen, die du angeteasert hast, sag doch nochmal, jetzt bist du in Hamburg gelandet und magst es sehr, vor allen Dingen, weil deine Wohnung eine Terrasse hat, wie ich festgestellt habe oder gehört
genau.
habe. Was machst du da sonst noch? Was ist cool in Hamburg? Was sind deine Hobbys?
Ey, was ist nicht cool in Hamburg, ne? Also das ist eine unfassbar schöne Stadt. Ich liebe die über alles. Ich finde, es ist, ich wohne, obwohl ich also ich bin total gut angebunden an die Innenstadt und obwohl ich schon ein bisschen nicht ganz außerhalb, aber jetzt auch nicht wirklich so mitten in der Stadt wohne, es ist total grün. Ich vergleiche das immer mit Berlin, ich habe da auch ein paar Freunde, die ich regelmäßig besuche und denke mir immer, boah, im Vergleich zu, also sorry an alle Leute, die Berlin lieben, aber für mich ist es immer im Vergleich zu Hamburg, ist Berlin einfach so hässlich und ich finde es einfach, ich liebe die Menschen in Berlin, Shoutout an alle Leute aus dem GJW Berlin-Brandenburg, aber Hamburg ist einfach wirklich, es ist die Alster, der Hafen, das alles drum und dran, ich gehe heute Abend noch auf die Altonale, das ist so ein kleines Kulturfestival und gucke mir da so Dokumentarfilme an, alles draußen und das ist alles so, so cool und ja, also ich bin total happy hier zu wohnen. Ich bin total happy, dass ich hier so eine gute Wohnung gefunden habe. Das ist ein bisschen ein großer Nachteil in Hamburg, weil der Wohnungsmarkt hier wirklich schlimm ist. Aber
du hast es geschafft.
Ich hab's geschafft.
Ja, ich find's richtig cool, weil ich mag Hamburg auch sehr, sehr gerne. Ich war vor kurzem nochmal privat dort und hab Musical besucht und hab dann in so einem Hotel gewohnt, was ich auch total cool finde. Weil die einfach so einen außergewöhnlichen Stil haben.
Stil.
Ja, genau. Kennst du die Superbude? Ich mache mal hier unbezahlte Werbung. Wirklich ein ganz, ganz cooles Hotel, was so, ja, so als hätten so ein paar junge Menschen gedacht, ja komm, wir machen mal ein Hotel zusammen. Es ist irgendwie so stylisch, ein bisschen einfacher, aber gleichzeitig irgendwie preislich erschwinglich und trotzdem, weiß ja nicht, hat irgendwie so einen ganz, ganz eigenen Stil. Also große Empfehlung. Auf jeden Fall war ich da und ich merke immer wieder, wenn ich in Hamburg bin, ich mag die Stadt auch total gerne. Irgendwie hat die was. Ich würde mich jetzt nicht in die Nässe setzen und irgendeine andere Stadt bashen, aber ich mag viele, viele große Städte. Und du hast es gerade schon durchblicken lassen, das finde ich nämlich auch spannend über dich. Du bist jemand, der Film sehr liebt und ich habe ja gesagt, du hast Medien natürlich nicht umsonst studiert und so. Wenn man dir folgt, dann kann man auch in den Genuss kommen, ab und zu mal so kleine Rezensionen zu filmen oder wenn du auf Festivals warst, nochmal zu sagen, ja, da war ich auf dem Festival und das hat mir sehr gut gefallen und so. Das machst du gerne, ne? Sowas wie Rezensionen und das dann auch irgendwie in eine Art Kritik zu geben oder musstest du das alles für Studium machen?
Ich hatte schon so verschiedene kleine Social-Media-Projekte, würde ich das mal nennen. Ich habe auch relativ viel in Social-Media, also im Vergleich zu jetzt, wo ich sonst so gearbeitet habe, ich in relativ vielen Social Media schon gearbeitet, durch Praktika und alles Mögliche. Ich habe zum Beispiel beim ZDF bei 37 Grad war ich im Webteam und war da beim Social Media aktiv und war bei einem MDR-Format in Leipzig, war ich dann auch mit dabei. Mhm. Und da habe ich schon meinen Fair Share an Social Media professionelle Erfahrung quasi gesammelt und ich habe mir irgendwann gedacht, so warum das nicht mal für mich selber so ein kleiner Content Creator werden, warum nicht selber das mal so ein bisschen nutzen, was ich gelernt habe und hatte einen hatte lange Zeit einen ja Kurzrezension Instagram Account, der hieß Watching in Seconds, den gibt's auch noch, da kann man auch noch immer drauf gucken, die sind alle auf Englisch, weil das damals aus dem Auslandssemester, wo ich in Norwegen war, entstanden ist. Das war tatsächlich dann so, das war Pflicht. Daraus ist es entstanden und ich habe mir gedacht, ich mache das einfach weiter. Mhm. Aber das war sehr zeitaufwendig und ich hatte irgendwann so ein bisschen die Lust verloren. Aber das ist, ich finde das total cool. Ich habe das echt anderthalb Jahre relativ konstant durchgezogen.
Ja.
Und man kann ja mal wieder zurückkommen. Das ist ja das Schöne. Den Account gibt's noch. Filme schaue ich immer noch und habe immer noch Gedanken dazu. Und ja, ich wollte immer so ein bisschen gucken, dass ich in diesem Content-Creating drin bleibe und dann, weil das einfach unfassbar Spaß macht und einfach sich kreativ auszuleben, das fehlt mir sonst so ein bisschen, wenn ich sowas nicht mache, ne?
Ja. Sag nochmal, was ist der Handle?
Der Handle jetzt von dem Account, was ihn
ja.
so,
ja, ja, ja.
das ist Kurzrezensionen auf Englisch innerhalb von 60 Sekunden machen, damit man dann weiß, worum es im Film geht, wie ich den Film fand und vielleicht noch einen netten Fun-Fact und alles so ein bisschen Voice-Over-mäßig. Man sieht Film, Szenen aus dem Film schon.
Und wie heißt der?
Watching in, achso, der Handle, weil ich dachte, der hat die Tagline. Watching in Seconds heißt er.
Watching in Seconds, okay. Klar, machen wir einfach mal eine kleine Werbung hier. Mal gucken. Eine
kleine Werbung. Wie gesagt, der ist so inaktiv. Deswegen weiß ich nicht, wie sehr sich das lohnt, da jetzt noch reinzufolgen. Aber ich, für die Zeit fand ich es cool. Eins meiner Videos auf TikTok hat sogar 20.000 Aufrufe erreicht. Das war schon ein bisschen heftig.
Ja.
Ja. Cool.
Ja, das kann ja schnell passieren. Und eine Frage, die, also mir fällt das immer auf und ich habe eine Frage an dich, die mir ein bisschen Klarheit geben könnte. Wir beide sind Leute, die gerne so mit Anglizismen um sich schmeißen. Mhm. Und ich frage mich, ist das eigentlich unser Ding, also wenn wir uns unterhalten, weil du bist auch jetzt jemand, der sagt, ja, und dann hatte ich folgendes Learning und so.
Ja.
Und mal gucken, wenn wir dann abends irgendwie noch eine Runde rausgehen und so. Das hat echt Fun gemacht und so. Also so. Oder ist das so Mediending? Also weil ich mir fällt das immer auf, wenn wir uns unterhalten, dass du das auch für machst. Und ich merke, ja, ich glaube, entweder ich passe mich da an oder so, aber ist das so ein Mediending?
Das könnte ein Social-Media-Ding sein, glaube ich. Schon also so ein, wenn man im Social-Media-Bereich professionell arbeitet, weil viele der Fachbegriffe einfach einen englischen Begriff haben. Mhm. Aber ganz unabhängig davon liebe ich Anglizismen einfach, weil ich finde, dass irgendwie sind diese Vokabeln mir dann viel schneller im Kopf und beschreiben genau das, was ich halt in dem Moment möchte, bevor ich es dann nochmal übersetze, ist es einfach viel, viel näher an meiner Sprachwirklichkeit dran.
Ja.
Und aber ja, ich glaube, das ist eher so ein bisschen unser Ding, weil, wie gesagt, Freunde von mir, die benutzen, die auch in Social Media gearbeitet haben oder was auch immer, auch in meiner Medienbubble unterwegs sind, die benutzen längst nicht so viele Anglizismen.
Okay.
Ja, also von daher, das ist auch eine spannende Sache, weil ich finde, irgendwie, ich habe manchmal das Gefühl, es gibt Menschen, die benutzen das bisschen, Achtung, wieder ein Anglizismus, cringe, weil wenn die in engen Anglizismen reden, dann habe ich das Gefühl, die verwenden die falsch. Bei uns beiden habe ich das so das Gefühl, wir benutzen das in dem Moment richtig, weil irgendwie es ist ein total dummes zwischen diesem richtig und falsch denken, aber irgendwie habe ich das Gefühl, manche Leute haben nicht so ganz verstanden, wie man Anglizismen benutzt und es gibt nicht so viele, die benutzen sie so jetzt wie wir und das ist richtig. Punkt. Mm.
Ja, das stimmt, das kenne ich auch. Leute, die es benutzen, weil sie damit eine bestimmte Wirkung haben wollen. Bei mir ist es auch wirklich so, dass mir das Wort dann einfällt, oder? Manchmal finde ich auch, beschreibt es das irgendwie ganz gut, dass ich mir fällt dann irgendwie vielleicht auch das deutsche Wort nicht ein oder so. Ja, das ist ja immer so, ich bin ja auch Austauschschüler gewesen, das wirft man ja immer Austauschschülern vor, ne? Dass sie es immer so betonen, dass sie sagen, naja, okay, ja, ich kann das jetzt gerade nicht auf Deutsch ausdrücken, aber ich habe wirklich so Momente, also Momente, wo mir das englische Wort einfällt und ich merke dann, ich weiß gerade nicht, wie es auf Deutsch heißt, aber kann ich nicht einfach weitersprechen? Naja, und die Anglizismen an sich haben ja auch eigentlich irgendwie so ein bisschen ein deutsches Pendant. Nicht Pendant, sondern einen deutschen Bezug. Okay, wir starten mal ins Thema rein, denn es gibt eine ganz spannende Sache in deinem Leben. Ich habe ja schon gerade gesagt, du hast irgendwann gesagt, glaube, da hast du auf den Pause-Button gedrückt. Da frage ich mich natürlich sofort, was heißt das, auf den Pause-Button zu drücken? War das überhaupt so bewusst? Also ist das Bild irgendwie passend? Und natürlich irgendwie, habe ich Lust, mit dir darüber zu reden, was das alles gemacht hat mit dir und so. Vielleicht zum Hintergrund, wir sind ja beide, du hast gesagt, Baptisten, das heißt, ich bin Pastor einer Baptistengemeinde, du bist aufgewachsen in einer Baptistengemeinde, das heißt, an der einen oder anderen Stelle hole ich vielleicht hier und da mal die ZuhörerInnen rein, die sagen so, hä, was? Weil es natürlich kein Bubble-Gespräch sein soll, aber fang doch mal ganz vorne vielleicht an, was ist so dein Hintergrund? Kirchlich vom Glauben her gewesen?
Ich bin christlich aufgewachsen, christlich erzogen worden und ich bin in Hamburg geboren tatsächlich, was wild ist, weil wir sind nach einem Jahr sind wir dann nach Stralsund gezogen, ins wunderbare Mecklenburg-Vorpommern. Deswegen sieht das auf meinem Pass jetzt gerade total komisch aus, weil ich bin jetzt wieder gemeldet in Hamburg, bin geboren in Hamburg, aber das ist da so drüber geklebt, weil da noch meine bayerische Adresse auch noch drauf ist. Das heißt, es ist so ein bisschen so, ja, komme ich jetzt von hier oder nicht? Das ist auch so, wenn Leute fragen, bist du Hamburger? Ich so, naja, well, about that. Genau, wir sind dann nach Stralsund gezogen und da aufgewachsen in die Baptistengemeinde in Stralsund gegangen. Shoutout an die Fährstraßen-Leute, ganz, ganz tolle Jahre da verbracht und eine wirklich tolle Gemeinde auch.
Aufgewachsen bis?
Bis dann 18 tatsächlich, also 18, da sind wir dann, genau. Und also da in Stralsund zur Schule gegangen, Abitur gemacht und so weiter, das Ganze drum und dran. Und bei den Baptisten ist ja das so, wir haben ja keine Kindertaufe, sondern wir haben die Gläubigentaufe. Das ist ja auch, dass das Wort meint ja auch Taufe an sich, dass die Taufe ja so wichtig ist. Was ich nach wie vor, trotz dem, was nachher noch alles passiert, immer noch eins der besten Dinge ever finde. Also, dass es eine total wichtige Sache ist, mit diesem sich selbst dafür entscheiden zu können, wann man diese Beziehung eingehen möchte oder auch nicht.
Beziehung zu Gott, meinst du?
Beziehung zu Gott, genau. Ja. Da kommen wir auch noch später zu, warum das so ein wichtiger Punkt ist. Mit 16 habe ich mich dann taufen lassen, also on my own terms. Hier geht es jetzt mal wirklich für alle Leute,
los.
Geht los, Leute. Es geht nicht anders. Ich wurde vorher schon mal von einer Person gefragt, Colbin, wäre es nicht mal langsam Zeit, dich zu taufen jetzt so, weil du bist jetzt schon, es ist leider manchmal so, dass man dann doch in einem bestimmten Alter das macht, aber ich habe ganz gesagt, nee, ich möchte diese Gläubigentaufe, dieses mich selbst dazu entscheiden, das möchte ich auch wirklich, wirklich durchziehen, habe gesagt, nee, ich lasse mich dann taufen, wenn ich wenn ich höre, dass Gott mit mir eine Beziehung eingehen möchte, so. Das ist dann auch so passiert. Ich hatte dann, es gibt dann, wenn man so eine Gläubigentaufe hat, dann gibt es meistens immer ganz schöne Geschichten dazu, wie das passiert ist, wie man dann nochmal sich wirklich dieser Gottesbeziehung bewusst geworden ist, dass dann auf einer Freizeit passiert. Und dann war für mich klar, okay, Taufe it is.
Okay. Und das heißt, also vielleicht auch für Leute, die das jetzt gerade echt weird finden, wenn sie das hören, nicht inhaltlich, sondern einfach so von den ganzen Begriffen her. In der Freikirche nennt man das, das will ich nochmal dazu sagen, Gläubigentaufe, weil von unserer Geschichte her es immer eine Art Kritik gab an zum Beispiel einem landeskirchlichen Taufgeschehen, dass wenn man als Kind getauft wurde, man selber ja nicht einwilligen konnte und deswegen haben Freikirchen ihre eigene Taufe Gläubigentaufe genannt, weil es quasi ein bewusstes Entscheiden von ich glaube an Gott und jetzt ist quasi dann die Taufe dran. Mittlerweile ist es in vielen, vielen Baptistengemeinden und auch von unserer Kirche her so, dass wir da eine größere Weite haben und auch ökumenisch glaube ich, solche Worte benutzen würden und sagen würden, naja, die Taufe von anderen ist keine richtige Taufe oder da geht es nicht mehr um richtig und falsch, sondern da wird dann über eine Reihenfolge diskutiert, auch kritisch, aber das ist sozusagen der Hintergrund, so theologisch vielleicht mal eingeschoben. Hat aber auch dazu geführt, und das fand ich gerade interessant, was du gesagt hast, dass du für dich schon gemerkt hast, das passt für dich, zu sagen, ich entscheide das und wenn ich es entschieden habe, und, was ist ja auch ganz interessant, dass du dann quasi derjenige bist, der dann auch sagt, für mich ist es dann aber nicht ein, naja, macht man halt so, sondern für mich ist dann so ein bewusster Schritt, dass du auch von sowas sprichst wie, du bist eine Beziehung mit Gott eingegangen. Und das merke ich auch immer, wenn ich mit Leuten spreche, die nicht zu unserer Bubble gehören. Das allein ist für manche schon weird, so, dass sie sagen so, hä, wie Beziehung mit Gott, so, ne? Sag doch nochmal eben, du hast es so ein bisschen angeteasert, was ist denn, was heißt das, oder was war das damals für dich, Beziehung mit Gott? Was hat das ausgemacht?
Das ist jetzt auch schon eine ganze Weile her, dass es quasi so angefangen hat alles, aber es war wirklich dieses, und ich glaube, das muss man bei gerade meiner Geschichte wirklich mitdenken die ganze Zeit, das war wie eine Beziehung. Ich war in einer Partnerschaft mit Gott, jetzt nicht in einer so jetzt sexuellen, was auch immer, das ist dieses auf der einen Seite dieses Vater-Sohn, Beziehung, aber auch gleichzeitig mit Jesus, einem menschlichen Nebeneinander, einem besten Freund, einer tatsächlichen Beziehung, wie man das mit anderen Menschen auch kennt. Mhm. Das war so ein bisschen dieses, das zu spüren, dass Gott mit mir eine Beziehung eingehen möchte, dass er mich will.
Ja.
Das ist natürlich was total, was jetzt für Leute, die außerhalb unserer Bubble sind, das ist mir auch klar, das begegnet man auch die ganze Zeit, wenn man ein bisschen in Deutschland unterwegs ist und auch mal in Nicht-Baptismus-Bubbeln reingeht, dass Leute sagen, okay, das ist ein bisschen wild,
ein bisschen weird.
Das war für mich damals so voll normal und ist für viele Menschen ja heute immer noch so ein bisschen dieses dann, man hat halt eine totale Vertrauensbeziehung zu Gott. Man betet, es gibt viele Leute, die nennen Gott ja auch in Gebeten Papa oder so. Das ist für Leute, die nicht damit aufgewachsen sind oder was auch immer, es ist total befremdlich, den Herrscher des Universums Papa zu nennen. Aber ich finde, das zeigt diese, wie stark diese oder wie intim diese Beziehung dann irgendwie auch mit Gott ist. Und so war das für mich damals dann auch. Das war es war eine Beziehung.
Ja.
Ja, mit vollem Vertrauen, so.
Ja, und ich finde, also ich kann das ja selber von mir dann auch sagen, so, das fühlt sich natürlich auch für einen selber weird an, weil man die Person nicht sieht und man jetzt nicht sagt, so Jesus, heute gehen wir mal auf die Kirmes und so, ne? Aber von der Vorstellung her gibt's das, dass man glaubt an einen Gott, eine Art, ja, wie sagt man, einer Kraft, eine Macht oder vielleicht sogar eine personalisierte Figur, die bei sowas wie Kirmes oder so mitgeht, ne? Also und dann, für mich war es damals so, ich habe auch das Gefühl gehabt, dass das eben auch deswegen real ist, weil es so nah ist und weil es so Bilder sind wie Freund, Kumpel oder Vater und man auch natürlich bestimmte Dinge damit verbindet, ne? So, und so hört sich das bei dir auch an. So. Was würdest du sagen, hattest du denn davon? Also warum hat dir das gut getan, in diesen Bildern und auch mit so einer Vorstellung unterwegs zu sein?
Ich glaube, ich habe mir da gar nicht so viel Gedanken drüber gemacht, warum ich das so gemacht habe, sondern es war halt auch ganz viel vorgelebt in Gemeinde und anderen Kontexten. Aber gleichzeitig ist das, glaube ich, eine total reizvolle Vorstellung, wenn man sagt, der Schöpfer des Universums, der möchte mit mir eine Beziehung eingehen, der möchte mir nah sein und das ist schon auch immer so ein kleiner, so ein Wow mit mir, ich bin doch nur Colvin, so. Ich habe jetzt auch nicht so viel gemacht, so. Und ich glaube, das war einfach dieses, dass man seine Rolle als Kind Gottes, das ist ja auch etwas, was ganz oft in unserer Bubble quasi fällt, dass man das auch wirklich als Identität annehmen kann, dass man sagt, ja, ich bin ein Kind Gottes, habe eine Beziehung zu meinem Vater, heul den voll mit meinen ganzen Alltagsbeschwerden, das ist nämlich auch, wenn man keine so eine innere, so eine krasse Beziehung zu einem, zu dem Gott hat, dann traut man sich vielleicht auch nicht unbedingt so Alltagssorgen mit dem zu teilen. Und das war in dem Fall war das total toll, weil ich habe so, ich habe heute eine 4 geschrieben. Weiß nicht, wie oft ich 4, das war nicht so oft. Aber oder irgendwie, ich hab mich heute fett aufs Maul gelegt und das tut total weh. Und damit auch zum Gott, zum Vater zu kommen, das ist, glaube ich, das Reizvolle an so einer Beziehung.
Ja. Ja, klar. Also ich sage ja klar, ich kann es gut nachvollziehen. Kenne Leute, die sagen, von außen drauf geguckt, ist das ja aber so weird, weil man, wenn man sich das irgendwie einbildet oder so, aber an der Stelle bewegen wir uns eben auf diesen Sektor von, ja, das ist aber Glaube, es ist jetzt nicht so, dass meine Hoffnung war, dass es irgendwann vielleicht mal sowas wird wie, auf einmal sehe ich ihn wirklich oder so, ich habe da nie auf eine Erscheinung gehofft, sondern für mich war klar, in dem Sektor bewegt sich das oder in der Dimension, es ist eine transzendent, danke. Genau, transzendente Erfahrung in meinem Leben. Also das heißt, ich weiß, das geht das über dieses Anfassen, Begreifen, ne, hinaus. Und es hatte eben auch dieses Reizvolle von trotzdem gibt es ein Gegenüber in meinem Leben, auch an den Stellen, wo ich vielleicht ein Gegenüber vermisse. So. Und das ist ja auch ein krasses Vorteil, dass Leute sagen, ach ja gut, dann glauben ja auch nur die Leute, die das so ganz dringend brauchen, ne, die im Leben dann nicht klarkommen oder so. Aber so habe ich das nicht erlebt. Also für mich war Gott auch mehr als jemand, der nur für mich da war, wenn es mir schlecht ging oder so. Sondern für mich war das auch so, nee, das ist eine Person, die in allen Zeiten meines Lebens irgendwie da ist. Und auch wenn ich irgendwie was Cooles erlebt habe, habe ich gedacht, ach, ja, danke, also fand ich super, so, ne? Oder wenn ich nach Rat suche, also da gibt es ja ganz viele Aspekte des Lebens. So,
ja,
ne?
Ja,
wie war das bei dir?
Bei mir war immer dieser große Struggle, glaube ich, den vielleicht viele auch kennen, vielleicht auch nicht, dass Gott immer dann aktiver angerufen wurde oder halt zu ihm gebetet worden ist, wenn es einem schlechter ging. Mhm. Und da habe ich auch, da gab es früher auch ganz viele Jugendandachten oder irgendwie sowas in die Richtung, also irgendwelche Predigten, die auch gesagt haben, hey, aber nimm Gott auch mal in deine tollen Tage rein. Und das war immer so ein bisschen, da musste man sich immer so ein bisschen selber erinnern, weil es war leichter rumzujammern, als dann auch mal Danke zu sagen, was auch ganz unabhängig von Gott und Religion ein ziemlich wichtiges Ding ist, auch sich die guten Zeiten einfach mal bewusst zu werden. Man muss jetzt keinem kosmischen Wesen danken, sondern einfach mal so, wow, gerade geht's mir gut und da bin ich dankbar für. Das ist ja auch einfach eine Einstellungssache, ne, die auch so generell sinnvoll ist, glaube ich. Genau, so war das für mich immer. Also das war eher, ich habe mehr gebetet, wenn es mir schlechter ging. So.
Okay. Gut, aber du hast in den ersten 18 Jahren deines Lebens noch nicht auf den Pause-Button gedrückt. Wie ist das dann gekommen?
Das hat angefangen tatsächlich. Das ist so ein bisschen, man erkennt irgendwie einen Faden, der sich durch mein Leben so ein bisschen durchzieht, weil es hat alles angefangen mit meiner Taufe tatsächlich. Wo man sich denkt, da dachte ich mir so, jetzt habe ich mich im Glauben bestätigt, ich bin diese Beziehung mit Gott eingegangen und da habe ich jetzt richtig Bock drauf, jetzt wird es richtig gut. Wurde es nicht. seitdem ich mich habe taufen lassen, seitdem ich 16 bin, hatte ich dann mit, ich habe es immer Hoch- und Tiefphasen bezeichnet, mit Hoch- und Tiefphasen zu kämpfen oder musste mich damit auseinandersetzen, dass mal ging es mir gut, mal ging es mir schlecht. Und ich habe das damals immer auf Gott bezogen. Und zwar immer in dem Sinne, dass wenn es mir schlecht ging, habe ich gedacht, okay, jetzt ist Gott mir gerade, jetzt mag mich Gott gerade nicht mehr. Und das ist halt, wie gesagt, für die Leute, die das jetzt außerhalb unserer Bubble hören, ist das super weird. Aber ihr müsst euch das wirklich, stellt euch das einfach jetzt die ganze Zeit vor, wie eine Beziehung zu wirklich einem Partner, Partnerin, Freund, Freundin, in die Richtung. Und wenn da euer Partner, eure Partnerin, euch die kalte Schulter zeigt, dann geht's euch ja auch schlecht irgendwie, dann das macht ja was mit euch. Und so habe ich das immer erklärt und dann sobald ich das Gefühl hatte, sobald es mir wieder besser ging, so rum nämlich, sobald es mir wieder besser ging, hatte ich das Gefühl, Gott wendet sich mir wieder zu. Ich habe wieder ein offenes Ohr, er liebt mich wieder, das ist ja auch dieses, was total wichtig ist, Gottes Liebe für den Menschen. Und das hat sich immer, alle paar Wochen hat sich das geändert. Dann war es mal eine Woche so. Und das war super kräftezehrend. Aber das habe ich mein ganzes Leben halt gemacht, weil ich mir dachte, ja, das haben ja alle. So. Das stimmt auch zum gewissen Punkt. Aber was nicht alle haben, dazu kommen wir später, zweiter Cliffhanger. genau, also es war immer so ein konstanter Struggle im Glauben. Immer dieses auch in Zeiten, wo es mich schlechter ging, trotzdem in Gottesdienst zu gehen, trotzdem die Lieder mitzusingen und so weiter. Genau, bis ich dann nach Eichstätt, in die wunderbare bayerische Kleinstadt gekommen bin, wo ich mich mit meinem Glauben so ein bisschen allein gefühlt habe. Nicht von Gott verlassen, sondern eher dann tatsächlich von den Menschen.
Warum bist du dahin gekommen?
Aber warum?
Nach Eichstätt,
Achso, ja, das war ganz Zoom und so, ne? Für mein Bachelorstudium, genau. Also das war dann nach meinem Abi habe ich einen Auslands-FSJ gemacht, habe ich eine Zeit lang das kommt auch noch dazu, war ich in Athen in einer sehr charismatischen Gemeinde, also in einer Pfingstgemeinde und habe da auch eine sehr spannende Zeit für meinen Glauben erlebt, weil ich da konstant mit anderen Glaubens Sätzen quasi konfrontiert worden bin und mich in meinem Glauben die ganze Zeit selbst herausgefordert habe, zu gucken, kann ich da was für mich mitnehmen oder nicht. Und da hat das so ein bisschen auch schon angefangen, weil da war keiner, der so geglaubt hat wie ich. Das heißt, man war da, man musste sich konstant gegen andere Glaubensansichten auch so ein bisschen verteidigen, wenn man sagt, ja, nee, ich glaube irgendwie, ich hatte zum Beispiel ein ewig langes Gespräch mit einem amerikanischen Pastor, warum ich zum Beispiel nicht denke, dass Homosexualität eine Sünde ist und er halt doch. Mhm. Und das war, solche Gespräche musste man da führen oder wollte ich auch führen, weil ich ja Lust hatte, mich damit auseinanderzusetzen. So.
Ja.
Genau, und dann kam ich nach Eichstätt und da gab es, weil es halt eine bayerische Kleinstadt ist, gab es dann nicht unbedingt so die große Auswahl, in welche Gemeinde man gehen kann. Mhm. Ich bin dann in eine Gemeinde gegangen, habe mich da, aber mein Glaube konnte da irgendwie nicht so richtig dran wachsen. Das liegt nicht unbedingt an den Menschen, sondern einfach auch an meiner eigenen Ausrichtung, glaube ich. Mhm. Weil wenn man halt anders glaubt, dann kann man halt mit den Predigten vor Ort nicht so viel anfangen. So. Mhm. Ja, und das war so ein bisschen, das heißt, da kamen meine Hoch- und Tiefphasen, die sind die Jahre die ganze Zeit weitergelaufen. Das war mal so ein bisschen, ja, Gott liebt mich nicht, so mal ganz einfach zusammengefasst. Plus dann eine Gemeinschaft in Eichstätt, wo ich, wo meine Glaubensgrundsätze nicht so richtig Anschluss gefunden haben. Mhm. Und das hat aber alles noch nicht so dazu geführt, den Pausenknopf zu drücken. Der übrigens auch, das hattest du vorhin kurz gefragt, ob das eine bewusste Entscheidung gewesen ist. Und das war sowas von eine bewusste Entscheidung. Und,
okay, ja.
Genau, da kommen wir jetzt ja so ein bisschen zu. Dann im...
Ich habe noch eine Zwischenfrage.
Ja.
Ich habe verstanden, dass du, ohne dass du es gemerkt hast, würde ich sagen, sonst musst du sagen, nee, das hast mir, das mir schon bewusst geworden. Aber ohne dass du es gemerkt hast, hat sich in deinem Glauben so eine Art Muster entwickelt. Ne? Also so sehe ich das oder höre ich das.
Ja.
Das Muster war, an guten Tagen ist Gott, meint es gut mit mir oder liebt mich, hast du gesagt, und an schlechten Tagen wäre jetzt für mich, du hast es nicht so formuliert oder so, aber entsteht ja in einem vielleicht auch unbewusst so dieses, ah, Gott mag mich nicht, so. Also der,
genau,
das, was ich vorher total cool finde, mit jemandem so eine Beziehung zu haben, gegenüber zu haben, das, was ich da Gutes dran hatte oder so, wechselt auf einmal in, immer wenn es mir gut geht, findet Gott mich auch gut und andersrum nicht, was dann ja auch gewaltig ist, weil man so das Gefühl hat, wie komme ich denn wieder dahin, dass Gott mich gut findet, also der Schöpfer, ne, so was ganz Kleines, der Schöpfer des Universums und so also der große Gott, der hinter allem steckt, der alle geschaffen hat, der mit einem Schnipsen alles verändern könnte sozusagen, der mag mich nicht, so, ne, was ja heftig ist, also wo Leute auch wirklich sagen, das ist so ein ungutes Muster in meinem Leben gewesen, da bin ich richtig krank dran geworden. Das hatte sich entwickelt, du hast das aber nicht bewusst gehabt. Und jetzt kommt das noch dazu, dass du studierst in einer anderen Stadt und du merkst, die Gemeinschaft, die du dazu hattest, also so eine Kirche zu haben, die gibt dir auch keine Antworten, beziehungsweise mit denen stimmst du nicht überein. So richtig?
Okay. Genau. Das trifft es ziemlich gut tatsächlich, ja.
Genau, und meine Frage war eben, ob du das auch als so ein Muster bezeichnen wirst, aber das hast du jetzt gerade bejaht, okay.
Ja, auf jeden Fall. Also dieses Muster von wegen, dazu muss man sagen, diese Hoch- und Tiefphasen, da war ich total machtlos mit. Ich hatte immer, weil in dem Sinn auch so vom Denken her, ich kann ja Gott nicht umstimmen, ob er mich jetzt mag oder nicht, aber genauso war das von wegen in den schlechten Tagen war es, okay, ey, was, ich muss irgendwas gemacht haben, ich habe irgendwie so hart verkackt schon wieder, ich fühle mich nicht geliebt, im Gegensatz zu denen, wo es mir gut ging, wo ich mich geliebt gefühlt habe, vielleicht bekommt jetzt der ein oder andere schon eine gewisse Idee, in welche Richtung das Ganze gehen könnte, das war so ein bisschen, das waren wie so ein, ich habe das immer mit so einem, ich bin ein sehr metaphorischer Mensch, ich habe dieses Metaphern-Game total durchgespielt und es ist immer dieses, ich habe mich gefühlt wie auf so einem Schiff im Sturm und ich konnte überhaupt nichts machen, ich konnte nur diesen Sturm ausharren und das war total schlimm, wenn es einem schlecht geht, man das Gefühl hat, man ist nicht geliebt, jetzt egal, ob es Gott ist oder in einer Partnerschaft so, und man kann nichts dagegen machen. Das ist so ein bisschen, man ist so hilflos ausgesetzt. Und das heißt einfach nur durchhalten, Zähne zusammenbeißen und hoffen, dass es besser wird. Mehr blieb mir da nicht übrig. Und
Wie weit ist das, wenn ich fragen darf, gegangen? Du musst immer sagen, wenn du sagst, nee, das ist jetzt zu private. Aber hast du so richtig, hast du auch das mit Gott besprochen und gesagt, so, also im Gebet zum Beispiel, so Gott, mach doch, dass das anders wird, oder ich entschuldige mich für irgendwas, was ich getan habe oder so? Also so, dass du richtig das Gefühl hattest, du musst jetzt irgendwie auch da Gott besänftigen oder beschwichtigen oder sowas?
Ja, ich fand es immer schwer, für sowas zu beten, weil ich nicht wusste, was ich falsch gemacht habe. Wusste nicht, was passiert ist, und ich war einfach nur so, warum geht es mir gerade so, was passiert hier gerade? Und das war immer diese ganz großen Fragezeichen. Aber gleichzeitig, glaube ich, habe ich auch nicht, ich versuche jemand zu sein, der sehr viel selbst sich reflektiert und die ganze Zeit guckt, was man falsch gemacht haben könnte. Aber wenn das immer so, wo ich mir denke, ja, natürlich mache ich Fehler und alles mögliche, aber rechtfertigt gerade das, dieses Gefühl, was ich habe, ja, eigentlich nicht. So. Ich war immer so, also ich konnte da auch an keiner Lösung arbeiten. Das war immer so ein bisschen out of my hands, irgendwie vom Gefühl her.
Okay. Und noch eine Frage, dann kommen wir zum Button. Ich habe mich gerade gefragt, während du erzählt hast, gab es bei dir nicht Predigten, oder falls es sie gab, hast du da nicht richtig hingehört oder ist das nicht angekommen, wo es dann darum ging, Gott liebt dich ja auch in den Zeiten, wo es schwer ist, und Gott ist ja bei dir gerade in den Stürmen deines Lebens, oder wenn es dir nicht gut geht, heißt das auf gar keinen Fall, dass Gott dich scheiße findet. Also ich kenne das so aus Teenie-Jugendzeit, dass es so viel Input in diese Richtung gab, also so, wo man jetzt sagen könnte, Mensch, da hätte es doch den Change gegeben.
Ja, ich hatte immer das Gefühl, das gilt für alle, aber nur für mich nicht, weil ich das ja aktiv fühle. So, das war, bei mir war Glauben ganz viel über Gefühl, was ja auch viele Leute für falsch halten oder was auch immer. Bei mir war das immer eine sehr emotionale Angelegenheit. Und kannst du noch so viel Predigten darüber hören, wenn du das nicht fühlst, wenn du das Gefühl hast, schön für euch alle, wenn euch das so geht und wenn ihr euch getragen fühlt, bei mir ist das nicht so.
Ja, okay.
Und denke mir auch so mal so, was mache ich falsch? Goddammit. Und genau, aber spannende Frage. Ich kenne die Predigten auch, die kriegt man, und genau diese Predigten, die kommen gleich auch noch dann zum Knopfdrücken dazu. Würde ich einfach mal weitermachen, also du hast noch eine Frage.
nee.
Dann in diesem Ganzen, man muss sich vorstellen, halt Gemeinde, man hat nicht richtig Anschluss gefunden, Hoch- und Tiefphasen, die waren sowieso die ganze Zeit am Hin- und Her wackeln. Dann kam eine Tiefphase zusammen mit, ich hatte keinen in der Gemeinde, mit dem ich dann wirklich, der mich dann in meiner Glaubensart, wie ich es vielleicht gebraucht hätte, auffangen konnte. Was übrigens, falls das jemand aus der Gemeinde hören sollte, das ist ja offensichtlich kein Front an jetzt meine Gemeinde in Eichstätt, sondern ich glaube, es hatte alles schon so auch einen Grund, und es hatte auch irgendwie alles so, ich glaube, man hätte mich da gar nicht auffangen können, aber dazu kommen wir gleich dann.
Ja.
Kommt eine Tiefphase mit dem Gefühl, keinen spirituellen Anschluss zu finden, mit einem Todesfall in meiner Familie. Meine Tante ist an Krebs gestorben, und das ist, ich werde jetzt nicht so sehr ins Detail gehen, weil es halt immer noch so ein bisschen, ne, das Thema ist ein bisschen, Krebs ist scheiße, Punkt. Da ging es mir wirklich, wirklich nicht gut. Da bin ich in eine sehr, sehr dunkle Zeit gegangen. Und ich bin jemand, der mag es sehr dramatisch, weil ich finde, das macht vieles im Leben einfach spannender. Aber da ganz ohne mal dramatisch zu sein, glaube ich schon, dass das die dunkelste Zeit in meinem Leben war bisher. Das von einem 23-Jährigen zu hören, ist jetzt für Leute, die jetzt 40 sind, vielleicht ein bisschen so, ja, warte erstmal noch ab. Das ist eine Midlife-Crisis oder so. Das war so der erste Tod in der Familie, der mir so sehr krass ans Herz ging auch. Vorher sind meine Großväter sind gestorben, aber mit denen hatte man nicht so eine krasse Beziehung wie mit einer Tante, die ein bisschen näher an deinem Alter ist, so.
Ja.
Und das war ein Punkt, wo es mir wirklich, wirklich nicht gut ging, und der Glaube da mir keinen Rückenwind gegeben hat. Und dass genauso mir die ganze Zeit diese Predigten, die man seit seinem Leben lang gehört hat, sind mir durch den Kopf gegangen. Gott ist dann stark, wenn du am schwächsten bist. Gott steckt dir den Rücken, er ist die Ruhe in deinem Sturm. Jetzt mal ganz theologisch und so weiter. Aber das war nichts. Mhm. Also es war ist überhaupt nicht angekommen. Mhm. Und meine Freunde waren für mich da in der Zeit. Mhm. Und das rechne ich denen natürlich auch noch sehr, sehr hoch an, weil ich glaube, ich war nicht so richtig die angenehmste Person in der Zeit. Aber Gott war für mich nicht da. Mhm. Zumindest habe ich das so wahrgenommen. Mhm. Das war für mich wirklich dieses, es gibt viele Leute, die sagen, ja, aber die Spuren im Sand, ja, wir kennen alle das Bild, der hat dich getragen, deswegen siehst du nicht, dass er gerade da ist. Und ich dachte, ey, Schnauze jetzt. oder Gott hat die Menschen in dein Leben gestellt, wo ich mir dachte, nee, ich werde das jetzt nicht einfach alles Gott uncrediten, dass Gott dann doch irgendwie seine Händchen mit im Spiel hatte. Nee, Gott war für mich da einfach mal, der hat sich komplett zurückgehalten aus Gründen, die ich damals nicht verstanden habe.
Was warst du da? Warst du da wütend? Warst du da enttäuscht, traurig, alles? Also auf Gott bezogen?
Ja, ich war verletzt und wütend hauptsächlich. Mhm. Das ist ja auch etwas, was ich aber erst verstanden habe, nachdem wir unser tolles Seelsorgespräch auf dem Bujo hatten. Mhm. Dass ich mich, also ich habe einen Vertrag mit der Person, mit Gott eingegangen. Ne? Mhm. Das ist, er ist dann da, wenn ich ihn brauche und wirklich auch stärkt mir dann den Rücken, wenn ich am schwächsten ist. Und dieses Ganze, was wir die ganze Zeit singen, das war einfach nicht da. Das war für mich, hatte Gott mich allein gelassen. Mhm. Gott hatte gerade in wirklich, wo es mir so schlecht ging wie noch nie, war Gott nicht da. Mhm. Und ich kenne genug Geschichten von Menschen, wo gesagt wurde, mir ging es so schlecht, aber ich habe Gott die ganze Zeit, ich habe mich getragen gefühlt. Und dieses Gefühl, des getragen zu werden, das, was einem Trost spendet in so einer Zeit, das hatte ich gar nicht.
Okay, ja. Das heißt, andersherum nochmal nachgefragt, deine Erwartung an Gott war, nicht schick mir noch irgendwie eine tolle Person, die mir hilft, oder trage mich, dass ich hinter mir nur noch eine Spur von Fußabdrücken sehe, sondern deine Idee war, du möchtest dieses Gefühl spüren von, da gibt es so eine Art Beistand, kann man das sagen, oder eine Art Linderung. Also was hast du da an Gefühl erwartet?
Dieses Rückenstärken, dieses eine Hand auf der Schulter, eine das ist jetzt wieder sehr metaphorisch, ne? Es ist klar, dass Gott als Wesen einen jetzt nicht unbedingt in den Arm nehmen kann, aber so in dem Sinne, so ein bisschen dieses gestärkt sein, dieses, obwohl alles gerade schlecht aussieht, diese Kraft dann zu haben, wo man merkt, okay, die kommt gerade von irgendeinem Punkt, der nicht aus mir selbst ist. Und das, manchmal weiß ich auch gar nicht, was ich genau erwartet habe, was Gott hätte machen müssen, um meinen Kriterien zu erfüllen. Aber ich sag mal so, er hat es nicht erfüllt.
Ja, ich habe gerade gedacht, du hast ja, also ich bin ja auch jemand, der das gerne mag, so Bilder zu benutzen. Und ich glaube, im Glauben geht das gar nicht anders. Aber dein Bild war ja, das war die dunkelste Zeit deines Lebens. Das heißt, deine Erwartung war, also Menschen können mir jetzt Lichter anzünden, das ist klar. Aber deine Erwartung war, dass Gott irgendwie so eine Art, es ist erträglich. Also es ist dunkel, aber ein bisschen Licht ist an, sozusagen, wie wir das kennen. So, Mama, kannst du Licht im Flur anlassen, sozusagen. Das war deine Idee. Emotional.
Ja. Okay. Ja, emotional. Oder wenn wir bei dem Elternbeispiel bleiben, kann ich heute Nacht bei euch im Bett schlafen? Ja. Oder so. Ja. Sowas.
Okay.
Aber letztendlich irgendwas. Mhm. Und es kam nichts. Mhm. So.
Und hast
das?
Ja.
Nee,
sag ruhig.
Und das hat für mich so ein bisschen, das war für mich total der Vertragsbruch. Das war einseitig, wurde dieser Vertrag, ich habe gesagt, wir haben beide was unterschrieben. Du, hör mal, Gott, wir hatten beide was unterschrieben. Und du hast versprochen, dass du dann da bist für mich, wenn es mir so schlecht geht, wie zum Beispiel jetzt. Wäre ein guter Zeitpunkt, kam nichts. Und das war für mich, okay, wenn du das nicht machst, wenn du das jetzt nicht, weil du das nicht gemacht hast, ist mir das ein Vertragsbruch und dann möchte ich auch nicht mehr mit dir diese Beziehung haben. So, und habe dann quasi, um in diesem Beziehungsbeispiel zu bleiben, mit Gott Schluss gemacht. Okay. Beziehungsweise den Vertrag halt, der wurde ja von meiner Seite aus, wurde einseitig gekündigt, da habe ich gesagt, gut, dann will ich jetzt auch nicht mehr. Und habe dann volle Kanne auf den Pausenknopf gedrückt.
Hast du da irgendwas für gemacht? Also hast du irgendwie so ein Ritual gemacht oder sowas? Oder war das irgendwie, also gab es einen Tag oder, du hast ja gesagt, es war ganz bewusst, ne?
Ja. es war jetzt kein bestimmter Tag oder so. Ich habe jetzt nicht meine ganzen christlichen Merch-Sachen verbrannt oder so. Hätte man ja auch machen können, ja. Ne? Ich habe nicht einfach dieses, es war innerlich eine Erscheinung, aber ich kann das jetzt nicht genau auf den Tag datieren, okay. Glaube ich. Es war einfach dieses, okay, jetzt reicht's mir.
Okay. Die reicht, das heißt Pause, und es war wie so eine Art Signal in Richtung Gott. Wir haben eine Pause. Was heißt das für dich?
Das ist eine sehr spannende Frage, weil das habe ich mich selber gefragt. Das war eine der größten Ängste, die ich dann hatte, war, wer bin ich denn ohne Gott? Das war für mich immer so, das singen wir ja auch teilweise oft in Gemeinden von wegen dieses, der Schöpfer des Universums, der uns beim Namen genannt hat und uns gemacht hat. Und wenn man sich von diesem Schöpfer trennt, was bleibt denn dann übrig? Und für manche Leute ist es total klar, dass da natürlich noch was übrig bleibt, dass wir auch ohne Gott etwas sind. Wir sind vielleicht durch Gott etwas, aber nicht nur wegen Gott. Aber es war für mich damals nicht klar. Das war so ein bisschen, wenn diese himmlische Connection fehlt, dann wer ist Colvin dann eigentlich so ein bisschen?
Kleiner Side-Fact und lieber Gruß, kleines Shoutout an alle Worshipper. An dieser Stelle einen Songtext zu schreiben, Gott, du bist alles, ohne dich sind wir nichts. Ganz schwierig.
Ja.
Klammer zu. Ja, okay. Das heißt, das Gefühl war da, ich habe Gott, ich habe mit Gott Schluss gemacht, ich habe einen Pause-Button gedrückt. Und Pause hat ja auch sowas von, es ist nicht endgültig Schluss, ne? Aber du beschreibst das und ich höre raus, für dich war klar, jetzt bin ich alleine. So, also alleine nicht im Leben, aber alleine in meiner Gottesbeziehung, in meinem Glauben. Und jetzt findest du raus oder erlebst, wer du bist ohne Gott sozusagen, ja?
Ja. Okay. Ja. Und ich habe das Wording Glaubenspause, das haben wir auch kurz im Gespräch vorher schon gehabt, das habe ich schon relativ bewusst gewählt. Am Anfang war das ehrlicherweise so, dass ich meine älteren Verwandtschaften ein bisschen beruhigen konnte, weil die hatten natürlich dann so Colvin ist vom Glauben abgefallen. Das ist auch so ein super altes Wort, was ja auch so einfach so ein geflügeltes Wortpaar ist bei uns irgendwie in der Bubble. Vom Glauben abfallen, das ist totaler Schwachsinn. Das war noch ein bisschen dieses Augenzwinkern noch, ja, vielleicht komme ich ja zurück.
Okay.
Vielleicht drücke ich irgendwann wieder auf den Play-Button und dann geht's weiter. Ist bisher, Spoiler Alert, ist bisher noch nicht passiert.
Ja. Das heißt, der Pausen-Button ist immer noch gedrückt.
Der Pausen-Button ist immer noch gedrückt und vielleicht ist sogar der Stopp-Button gedrückt, weil, aber da kommen wir dann, weiß ich, da kommen wir nachher auch noch zu der ganzen Bujo-Sache, wenn du den auch mit einbringen möchtest.
Klar.
Aber nur so ganz kurz, was diese Glaubenspause bisher schon alles so für mich bewirkt hat, war, ich habe mich komplett neu kennengelernt. Ich habe ganz viele neue Sachen an meiner Persönlichkeit gelernt, weil zwangsläufig man sich mit sich selber auseinandersetzen musste, wenn man Gott nicht mehr hat. So, das heißt, nicht mehr beten, keinen Gottesdienst mehr. Ich habe lange Zeit keine Worship-Lieder mehr hören oder singen können, obwohl die Musik natürlich klasse ist, aber ich bin da jedes Mal fast ausgerastet, weil das mich so wütend gemacht hat. Da singen Leute schon wieder, wie sehr sie Gott hält in den Zeiten, wo es ihnen schlecht geht. Und bei mir hat er es nicht gemacht, der Blödmann. Und das war erstmal so kompletter Bruch. Das heißt, was macht man Sonntagmorgen eigentlich so, wenn man nicht in den Gottesdienst geht? Das waren so total dumme kleine Sachen, wo ich erstmal dann gemerkt habe, hey krass, ich bin ja sogar jemand ohne Gott. Und das ist etwas, was ich ohne Glaubenspause, das klingt total dumm, aber wenn ich jetzt auf mein gläubiges Ich damals zurückschaue, denke ich mir also, was für ein Typ? Was hat der denn geglaubt? Ey, ich habe da so viel aus meinem Glauben hinterfragt, Dinge aus meinem Glauben hinterfragt, die ich mir selber auferlegt habe, die gar keinen Sinn ergeben. Wo viele Leute, auch gläubige Leute, sagen würden, das ist ja komplett wirres Zeug, was du da glaubst. Aber es war für mich dieses, ich habe das irgendwo gehört, ich habe das für mich aufgenommen und als guter Christ macht man Doppelpunkt und dann ging's los. Und das heißt, als guter Christ, und man möchte natürlich ein guter Christ sein, weil man mit dem Herrscher des Universums zusammen rumläuft, Das hat aber gleichzeitig so einen Druck bei mir aufgebaut, den ich aber erst durch meine Glaubenspause mal so reflektieren konnte. Mhm.
Ja. Ja, das finde ich total interessant. Also fand ich schon immer sehr interessant an dem, dass du das so beschreibst und dass du das für dich so krass reflektierst und deswegen auch gut beschreiben kannst und in so Bilder packst, weil es auch wirklich schlimm ist, dass sowas passiert. Also das ist, sag ich jetzt mal auch als Pastor, dass ich so denke, oh Mann, ey, wenn ich eins glaube, dann dass das eben eigentlich so nicht ankommen soll, aber offensichtlich tut das so. Jetzt hast du gesagt, mittlerweile ist vielleicht sogar ein Glaubensstopp daraus geworden. So. Was heißt das für dich?
Das heißt für mich, dass... Nee, andersrum. Ich habe vorher immer die ganze Zeit gedacht, ich gehe wieder in den Glauben zurück. Vielleicht, wenn ich die Sachen ein bisschen, bisschen geordnet sortiert habe und dann geht's weiter. Aber mittlerweile bin ich bei dem Punkt angelangt und das genau das, was ich dir dann auch bei dem, als wir uns kennengelernt haben, in dem Seelsorgegespräch erzählt habe, falls du dich erinnerst, vor 2 Jahren, dass ich nicht das Gefühl habe, wieder in meinen Glauben zurückzupassen. Ich habe das Gefühl, ich bin Metaphern, komm, let's go. Ich als Pflanze wurde in die Wildnis gesetzt und habe da komplett mal einfach die Wurzeln in alle Richtungen treiben lassen können, wie ich Bock drauf hatte. Mhm. Und dann versuche mich mal wieder in meinen alten Topf zurückzustecken. Das funktioniert nicht. Mhm. Und da hast du dann gesagt, als ich dir dann erstmal diese ganze Geschichte beim Seelsorgegespräch beim Bujo erzählt habe, hast du einen Satz gesagt, der mich so weitergebracht hat. Das war wirklich, also Leute, an alle, die beim Bujo demnächst dabei sind, Seelsorgespräche mit Dennis Sommer sind grandios und können das Leben ändern.
Danke, ich bin gespannt, ob das jetzt auch wirklich ein guter Satz war, aber schieß los. Ja.
Ich weiß nicht mal genau, wie du es formuliert hast, aber es war etwas in die Richtung von, wenn du nicht mehr in deinen Glauben zurückgehen kannst, dann geh doch weiter. Mhm. Und nicht so. Und das ist so, manchmal habe ich einfach eine Blockade im Hirn, dass ich die einfachsten Dinge nicht sehen kann, weil das ist ein total simpler Satz, der aber total viel, also die Durchschlagkraft von dem Satz ist total krass, weil ich denke mir, habe Sorgen gemacht, boah, wie mache ich das denn? Ich habe mich so verändert, ich passe nicht mehr an den alten Glauben zurück, wie soll ich das denn machen? Und dann einfach zu sagen, ja, dann mach doch nicht so, dann geh doch weiter. Mhm. Und wo ich mir dachte, das ist eine Möglichkeit. Also ich, warte mal, ich muss gar nicht in den Glauben zurück. Das hat mich so weitergebracht, dass ich, und wie gesagt, es klingt total dumm, weil es total simpel ist, aber in dem Moment habe ich diesen Weg gar nicht gesehen, weil ich mir dachte, ich muss zwanghaft wieder an das, was ich gelernt habe, zurück. Mhm. Und du einfach so, nö, lol.
Ja. Ja, ich erinnere mich. Ich kann dir auch sagen, was mein Bild dahinter ist, beziehungsweise für alle, die sich das jetzt gerade fragen, was ist das denn für eine Seelsorge? Hätte er ihn nicht zurückretten müssen mit einem Rettungsring? Das ist tatsächlich auch mein Bild dahinter, dass der Glaube, den wir leben und so, immer größer ist und weiter ist, als wir das überhaupt erfassen können, so. Ich habe einen Lieblingsbibelvers aus der Bibel. Das ist, steht im Epheserbrief: Gott kann unendlich viel mehr an uns tun, als wir uns jemals erdenken oder erbitten könnten. So mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Ich sage jetzt nur, was mir das bedeutet. Ne? Also ich habe das jetzt nicht in dem Sinne für dich da im Hintergrund einfach so einstielen wollen oder so, sondern mein Bild dahinter ist, ich glaube, es ist in unserem Glauben und auch in unserem Lebenslauf total wichtig, dass wir alles das hinter uns lassen, was uns unfrei macht und eigentlich in so eine Freiheit führt wir vielleicht auch dazu manchmal an Punkte kommen, wo wir sagen, so, das stoppt jetzt hier und da erlaube ich mir rauszugehen, Punkt aus, auch wenn ihr alle sagt, nein, komm zurück und so, ich sag, nee, tschüss. Und dann vielleicht, und das ist ein Wagnis und das kostet Mut und da habe ich ganz viel Respekt vor und auch vor dir mit deiner Geschichte, dann vielleicht zu entdecken, dass da Glaube eine andere Form von Glaube sein könnte. Oder vielleicht auch zu merken, nö, das ist nicht so. Weil ich immer so denke, das ist gar nicht mein Bier. Also ob Gott sich dir anders offenbart, ob Gott ob du noch mal sagen würdest, ach da, guck mal, so, da ist er ja doch oder so. Das habe ich nicht in der Hand, beziehungsweise das ist auch nicht das, was ich irgendjemand einreden möchte, aber jemandem irgendwie zur Seite zu stehen, und das war mein Job da auf dem Festival, in so einen Prozess zu gehen oder so, das ist das, was ich auch total wertvoll finde, weil ich natürlich auch, weil Leute da natürlich auch einem vertrauen und so, ne, das finde ich ist schon echt eine krasse Sache. Und ich fand das kann ich auch einfach an der Stelle nochmal sagen, ich finde es super mutig, dass du mit deiner Geschichte, mit all dem, was du erlebt hast, auch an so einem Punkt bist und jetzt sogar in einem Podcast offiziell mal erzählst hier, so geht es mir. Leute, ich kenne euch alle und das geht in mir ab. Aber jetzt gerade ist aus dem Pause sogar das große Quadrat geworden. Ich habe Stopp gedrückt. So, ne? Und da stehe ich gerade. Punkt. So. Ich finde es richtig, richtig cool. So. Also, ich würde dir natürlich auch wünschen, dass du irgendwie einen anderen Übergang gehabt hättest, weil es natürlich auch schöne Sachen gab, die man erlebt hat mit Kirche, mit Glauben und so. Aber ich wünsche dir auch von Herzen, dass die Dinge, die dich da belastet haben und richtig unfrei gemacht haben, dass du die ein für alle Mal loslassen kannst. So, ne? Ja.
Ja.
Okay, aber das heißt, Pause-Button gedrückt, dann ist jetzt daraus irgendwie vielleicht sogar noch ein Stopp gewesen. Wie geht's dir damit denn?
Richtig gut. Weil ich, wie gesagt, immer noch in dem Prozess bin, wer bin ich ohne Gott? Das ist, glaube ich, das geht einfach so immer weiter. Und ich habe, wie gesagt, so viele Sachen gelernt, die mir diese Glaubenspause erst ermöglicht haben, ermöglicht hat. Und gleichzeitig denke ich mir so ein bisschen, das eine bedingt das andere auch. Aber wenn ich mit meinem damaligen Glaubenssätzen, die ich damals hatte, jetzt dieses Studium, was ich jetzt in Hamburg angefangen habe, machen würde. Ich glaube nicht, dass ich das gut verkraftet hätte. Ich glaube nicht, weil mein Glaube schon, wie du sagst, relativ nicht zwanghaft, aber schon eingeengt war mit Sachen, die ich mir selber aufgebürdet habe. Und jetzt, ich habe die volle Dröhnung an interreligiösen Sachen. Ich habe Kurse über den Islam, Buddhismus, ich lerne was über den Hinduismus und alles mögliche. Ich lerne so viele verschiedene Arten zu glauben. Und das aber gleichzeitig aus dieser Perspektive einer Glaubenspause oder Glaubensstopp heraus zu sagen, es gibt durchaus Leute im Kurs, die haben das Gefühl, sie müssen ihren Glauben jetzt verteidigen, also von jeder Richtung, jetzt Moslems oder Christinnen, also das ist, das geht in beide Richtungen. Oder die, wo ihr Glaube krass dekonstruiert wird, woran würde ich merken, boah, bei denen arbeitet gerade was, weil sie sich das erstmal so wissenschaftlich damit auseinandersetzen. Und ich bin da total frei und habe natürlich meine Prägung, kann dadurch daraus erzählen, bin aber auch total frei zu sagen, wo ich mir denke, ja, stimmt, krass, irgendwie ein bisschen auch jetzt nochmal kritischer drüber nachzudenken oder einfach diese Freiheit zu sagen, boah, den Gedanken beim Alevitentum zum Beispiel, oh, finde ich total klasse, den nehme ich mir mit. Und das hat man vielleicht auch wenn man ein Christ oder Christin ist, der die oder nicht so Gefühle hat wie ich damals, diese selbst einengen. Aber bei mir ist das erst durch diese Glaubenspause erst möglich geworden. Und deswegen denke ich mir so, boah, ey, vielleicht gibt es so Sachen wie Schicksal dann doch. Oder hat das eine das andere ausgelöst? Habe ich mich erst mit anderen Religionen ausgesetzt oder Lust gehabt auf andere Religionen, weil ich die Glaubenspause gemacht habe? Aber jedenfalls bin ich total dankbar, dass ich es gemacht habe. Und da auch tatsächlich überraschend viel Support von meinen Freunden und meiner Familie hatte, die gesagt haben, Colvin, geh deinen Weg, wirklich. Sogar von den älteren Menschen, wo ich mir denke, die sind meistens eher so ein bisschen, gerade im Glauben, konservativer, die haben gesagt, hier, ich bete für dich, wenn das okay ist, aber geh deinen Weg. Und da bin ich total dankbar für diesen ganzen Support.
Cool. Jetzt, wo du gerade stehst, glaubst du, dass es einen Gott gibt?
Das sind so Sachen, mit denen habe ich mich gerade am Anfang meiner Glaubenspause natürlich total auseinandergesetzt. Aber ich glaube tatsächlich, ich bin mit dem christlichen Glauben aufgewachsen. Ich habe mich da mein ganzes Leben lang drin bewegt und bewege mich immer noch da drin, weil ich ja immer noch sehr viele Freunde aus dem GJW habe oder auf GJW-Freizeiten gehe. Das mache ich immer noch total gerne mit. Und da zu sagen, bei den Leuten, was ich selbst erlebt habe und was andere Menschen erlebt haben, da zu sagen, Gott gibt es nicht, ich glaube, das kann ich nicht. Und gerade am Anfang der Glaubenspause war es total gut, eine Projektionsfläche zu haben, wo man mal so richtig sauer drauf sein konnte. Also ich hatte viel zu viel Spaß dran, Gott zu hassen, jetzt mal ganz, ganz große Wörter dafür, um dann zu sagen, Gott existiert nicht. Okay. Weil dann hast du keinen, mehr, auf den du sauer sein kannst, weil dann bleibst du zurück mit deinem eigenen Shit.
Ja, okay. Das fand ich nämlich auch immer schon spannend an unseren Gesprächen, dass ich nie das Gefühl hatte, wir reden über Atheismus im Sinne von ich kann ganz klar sagen, das glaube ich nicht oder so, sondern es ist, wir reden wirklich über, was ist diese Beziehung eigentlich? Und auch von dir ein total freiwilliges Nö. Also jetzt nein, sozusagen so, ne? Und dass da sich bei dir viel verändert, hast du ja auch gerade beschrieben, auch durch die Auseinandersetzung mit anderen Glaubensrichtungen und so. Jetzt hast du ja gesagt, dir geht's richtig gut damit. Gehst du noch bewusst Schritte in die Richtung, dass du sagst, meine Glaubensreise, wenn ich das mal sagen, oder der Glaubensweg oder so geht weiter?
Nee, muss ich ehrlich sagen. Mhm. Es ist so ein, weil ich immer noch in diesem, ich weiß nicht, ob ich noch sauer bin auf Gott oder einfach nur noch enttäuscht, dass er mich, weil das da glaube ich immer noch dran, dass ich das, dass dieses Gefühl, allein zu sein oder die Abwesenheit von der Stütze, die Gott einem geben kann, dass das schon eine Sache ist, die ich durchaus wahrgenommen habe, trotz der ganzen negativen Einflüsse. Mhm. Und ich denke mir immer, ein allmächtiger Gott hätte durchaus eine Möglichkeit gefunden, da was dran zu drehen. Mhm. Und da bin ich immer noch so ein bisschen, wenn der wieder was von mir möchte, kann der eine Feuersäule, eine Taube oder was auch immer schicken, irgendwas. Okay. Oder kann der sich selber mal bemühen, weil der hat aus meiner Perspektive hat er den Vertrag gebrochen. So.
Okay.
Und da sehe ich gar nicht ein, jetzt den ersten Schritt zu machen, tatsächlich.
Verstehe.
Ja.
Ja.
Vielleicht noch eine kleine, kurze Anmerkung noch. Diese Hoch- und Tiefphasen, die ich am Anfang erwähnt habe, da kann man sich auch fragen, was mit denen eigentlich passiert. Weil das hatte ich ja sehr bezogen auf Gott liebt mich, Gott liebt mich nicht. Dann kurz nach der Glaubenspause habe ich gemerkt, komisch, diese Hoch- und Tiefphasen, die gibt es immer noch, obwohl ich jetzt mit Gott nichts mehr zu tun habe.
Ah, okay.
Und das dann mal zu raffen, vielleicht hatte es gar nichts mit Gott zu tun, dieses, ob Gott mich liebt oder Gott mich nicht liebt, das hat nichts damit zu tun, dass ich dann ihn trotzdem nicht gespürt habe bei der, wo es mir so richtig schlecht ging, diese Stütze, aber dieses, was ich seitdem ich 16 bin, durchgezogen hat, dieses Hin und Her, vielleicht ist das ein Thema, was ich nochmal mit anderen Professionals mal besprechen sollte. Und da auch sowas habe ich nur gerafft durch meine Glaubenspause.
Ja, ja, cool. Also ich finde das cool.
Mega.
Ich finde das wirklich cool, weil, also, und vielleicht gehen wir mal langsam in die Schlusskurve. Das heißt, wir schreiten langsam zum Lagerfeuer. Ich finde das cool, auch wenn jeder sich vielleicht jetzt beim Zuhören gewünscht hätte, dass du sagst, und dann gab es diesen einen Gottesdienst, wo ich mich ganz neu mit Gott versöhnt habe, wie wir so schön sagen. Aber ich habe das Gefühl, wenn man dir zuhört, dass viel passiert in deinem Leben, was für dich gut ist, wo du etwas ablegen kannst, was unfrei war, was dich auch wirklich zusätzlich belastet hat und dann in einer Lebenskrise auch so eine Erfahrung da war von, was ist denn jetzt hier überhaupt Glaube und eine tiefe Enttäuschung sozusagen und dass es einfach auch die Zeit braucht und du dir sie jetzt nimmst, zu sagen, so Moment, ich stelle mir das jetzt einfach mal als Frage und dazu brauche ich jetzt gerade Abstand, so, ja. Deswegen ist erstmal Glaubenspause und vielleicht auch gerade Glaubensstopp einfach das Wording und so. Und ich bin gespannt, ob Gott eine Feuersäule oder eine Taube irgendwo her schickt. Tauben gibt es ja doch viele, keine Ahnung, aber
gibt's ja doch ein paar. Ja,
Feuersäule habe ich selber auch noch nicht gesehen. Aber ich will echt nochmal sagen, ich finde das super, super mutig, weil ich glaube, dass wir beide und auch viele andere Leute spüren, dass wenn man sowas sagt, dass man sofort irgendwie so eine Art Druck merkt, so was denken jetzt vielleicht andere oder an der Stelle muss doch irgendjemand, ich habe ja gerade gesagt, so Rettungsring, ne? Das ist wie so eine Art Impuls, dass Leute jetzt sagen würden, oh nee, da müssen wir irgendwie helfen, so. Aber diese Erfahrung, dass du dir selber hilfst sozusagen, dass dir das gut oder so, das finde ich total super und dass du den Mut hast, das auch offen zu machen und anderen zu erzählen oder so, kann, glaube ich, vielen Leuten helfen, auch das bei sich ernst zu nehmen und zu sagen, ich traue mich von irgendwelchen Zwängen und Unfreiheiten, die Glaube in mir verursacht, vielleicht auch Abstand zu nehmen. Und vielleicht wird da noch mal was draus, aber es kostet auch den Mut zu sagen, so wie ich bisher geglaubt habe, funktioniert es nicht so. Ne? Und ja. Das wünsche ich dir auch sehr, dass du da irgendwie weiterkommst sozusagen und natürlich wünsche ich mir auch sehr, dass irgendwann so eine Taube daher fliegt und du sagst, ah, so, ne? aber ich habe, ich sag das immer echt nur dazu, ich will dir damit natürlich keinen Druck machen, so, ne? Und schätze das sehr, dass wir das in unseren Gesprächen geschafft haben, dass wir da ganz offen und frei so miteinander reden können, was wir uns gegenseitig wünschen, aber was halt auch irgendwie jeder für sich trotzdem entscheidet und für Schritte geht und auch vielleicht an manchen Stellen sagt, nee, das geht nicht so für mich, so, ne? Ja, ja, insofern steht da am Ende von unserem Gespräch ein großes Dankeschön, dass du den Mut hast, das auch im Podcast zu erzählen, weil ich glaube, das ist auch nochmal ein Schritt, das so offen zu erzählen. Und hoffe sehr, dass das für dich ganz, 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 ganz gut weitergeht. Und freue mich, dass du erzählt hast. Vielen Dank.
Ja, ich danke auch und bitte.
Ja, sehr cool. Ich bin schon ein bisschen gespannt aufs Lagerfeuer. Bist du so ein Lagerfeuermensch?
Klar, also wer im GJW groß geworden ist, ist zwangsläufig ein Lagerfeuermensch, weil ohne geht nicht, ne?
Nicht wahr?
Nicht wahr?
So, und das Lustige ist die erste Frage, da habe ich sofort gedacht bei unserem Thema, die ist ja richtig geil für dich, und zwar, ich glaube tief im Herzen an.
Oh, ich hatte mir schon ein paar Antworten rausgesucht, habe die alle wieder vergessen. Vorm Lagerfeuer hatte ich am meisten Schiss, glaube ich, das war das so, weil unfassbar.
Mach einfach aus dem Bauch.
Ich glaube an Wachstum und Bewegung und dass man, solange man sich bewegt, dass man auch vorankommen kann. Und wenn es heißt, den Rückwärtsgang einzulegen.
Cool. Mag ich. Deep. Nächstes. Ist scheiße, war scheiße, kann weg.
Krebs.
Ja.
Weil die Krankheit, das ist nicht nur jetzt, weil ich da natürlich auch eine zwangsläufige Verbindung mit habe, aber auch, das ist der Endgegner von der Menschheit seit Jahrzehnten oder noch länger.
Ja.
Weiß nicht, seit wann das so rumguckt, aber und dass wir da bisher noch nichts für gefunden haben oder keine Lösung, was auch immer, finde ich absolut grausam. Es ist eine ganz schlimme Sache und die kann absolut weg.
Ja, großes Ausrufezeichen von mir. Wenn du sofort könntest, welches große Ding würdest du starten?
Ein Musical auf einer ganz großen Bühne.
Ja, ach, wie witzig. Hast du schon eine Story?
Nee. Ich habe nur einfach mal, ich finde Musicals so toll, die nehmen einen immer in so ganz andere Welten mit. Und da mal selber bei sowas mitzumachen, glaube ich, wäre richtig, richtig geil.
Ach cool, ja. Also in Hamburg bist du ja auch an der Quelle, ne? Problem ist in Hamburg, das muss ich mal ganz kurz sagen, liebe Grüße an die Stadt Hamburg, aber auch an Stage Entertainment. eure Karten sind unbezahlbar. Das ist einfach eine Riesenfrechheit. Also ganz ehrlich, wenn man früher gesagt hat, komm, wir gönnen uns mal ein Musical, war das ja schon was. Aber heutzutage, König der Löwen in der ersten Reihe, das ist ja wie Urlaub. Also das, und zwar nicht im Guten, sondern auf dem Konto. Das ist irgendwie, nervt mich. Okay. zum Schluss.
Shoutout.
Ja, genau. Ich hätte Bock auf einen Drink mit. Ein Aperol.
Ein Aperol, ja. Da haben auch schon so viele Leute was Gutes gesagt. in der Vergangenheit. Aber ich glaube, ich nehme da eine richtig christliche Antwort, aber mit einem anderen Twist. Ich hätte richtig Bock auf einen Drink mit Jesus, um den direkt ins Gesicht zu schütten.
Oh.
Und dann mal ordentlich über die ganze Scheiße zu reden, glaube ich. Oh. Ich glaube, das wäre so mein Gespräch.
Spannend. Da hätte ich, ich würde gerne sehen, wie es weitergeht. Für viele Leute.
Ich auch.
Für viele Leute ist das ja jetzt ein harter Punkt, sowas zu hören. Aber das würde ich echt gerne sehen. Wie wird der reagieren? Was wird der machen? Jetzt haben wir vielleicht so die ersten verklärten Bilder im Kopf. Und was wird er dann wirklich machen? Das würde mich echt mal interessieren.
Was wird er wirklich machen? Ja.
Also, um als Medienprofi dann ans Ende auch noch mal so ein bisschen Interaktion zu setzen. Wenn ihr eine Idee habt, was Jesus machen würde, schreibt es doch in die Kommis bei Instagram. Genau. Und wenn ihr sonst noch eine Frage habt an Kolben oder so, unter die Folge könnt ihr gerne kommentieren. Wir gucken da immer drauf. Ich danke dir nochmal zum Abschluss, dass du mit dabei warst und freue mich sehr, 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 dass diese Folge entstanden ist. Wir haben da schon öfters mal drüber geredet, ob wir es wirklich machen und jetzt ist es soweit. Und ja, danke, danke, danke und ich sag mal, bis auf den nächsten Aperol dann in echt.
So nämlich. Bis dann.
Alles klar. Ciao.